ausreichend zu kauen beispielsweise, nicht zu schlingen, sind ganz wichtige Faktoren, um den Darm in der Beweglichkeit grundsätzlich auch im Vorfeld schon darauf vorzubereiten. Ein längerer mechanischer Prozess im Mundraum verändert auch die Sekretion von Enzymen, von Verdauungssäften im Verdauungstrakt. Es bereitet den Darm mehr darauf vor.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, wir sprechen hier bei den Health Nerds häufig über unser Darmmikrobiom. Vor allem also über die Bakterien in unserem Darm, wie sie funktionieren und welche Aufgabe sie haben, wie wir es schaffen, das Verhältnis zwischen eher negativen und positiven Bakterien in Balance zu halten. Heute, in dieser Folge, wollen wir allerdings den Fokus mal auf, auf die Themen legen, die unsere Verdauung ebenfalls beeinflussen. Was passiert zum Beispiel mechanisch im Verdauungsprozess? Das ist ein wichtiges Thema, denn vielen ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Unser Darm ist ein ziemlich bewegliches Ding und das aus gutem Grund. Um optimal zu funktionieren, benötigt unser Darm Bewegung. Außerdem wollen wir mal über Verdauungssäfte, Sekrete, Enzyme sprechen und darüber, wie unsere Psyche, also unsere Gedanken, unsere Gefühle einen echten, messbaren Einfluss auf unsere Verdauung haben. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Erstmal herzlich willkommen, Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, jeder, der schon mal Liebeskummer hatte oder große Aufregung vor einer Prüfung, der weiß das, der hat das mit Sicherheit an sich selbst schon beobachtet. Ich habe es an mir auch schon dutzende Male beobachtet. Diese psychische Belastung, diese Ausnahmezustände, die können echt auf unseren Magen schlagen.
Ja, auf den Magen und eigentlich den ganzen Verdauungstrakt. Mhm. Was physiologisch gesehen total sinnvoll ist. Auch dazu haben wir sicherlich schon an vielen Stellen gesprochen. Aber die Psyche, beziehungsweise vor allen Dingen dann als Steuerzentrale, nämlich das Stresssystem, sorgt logischerweise dafür, dass andere Strukturen bevorzugt werden in den Funktionen, die sie ausüben müssen. Das bedeutet, unter Stress ist es natürlich wichtiger, dass Muskulatur durchblutet wird, dass man besser und tiefer atmen kann, dass das Herz schneller schlägt. Herz auch ein Stoffwechselorgan, aber jetzt geht es nicht um das Thema Verdauung und gezielte Nährstoffaufnahme und so weiter. Das steht dann quasi nicht im Vordergrund. Aber du sagst, das Liebe geht durch den Magen. Oder eben, es schlägt einem etwas auf den Magen. Und das heißt, wir sehen bei den Problemen, ich nenne es mal Verdauungsprobleme so als Überbegriff, müssen wir natürlich drauf schauen, was das ist. Und wie du eben eingangs richtig gesagt hast, wenn wir über Blähungen, Verstopfungen, aufgeblähtes Gefühl, Krämpfe und Ähnliches sprechen, haben wir bisher, glaube ich, mehr den Fokus oder häufiger drauf gelenkt, auch was hat das eigentlich mit den Bakterien zu tun? Mhm. Die Bakterien, Viren, Pilze, das gesamte Mikrobiom im Darm, welche entscheidende Rolle es spielt. Und ja, auch der akute Stress beeinflusst explizit das Darmmikrobiom. Das ist diese Bidirektionalität, also die Bakterien beeinflussen das. Aber eben auch das Nervensystem selbst. Nur muss man hier an der Stelle, und da würde ich gerne heute mehr mit drauf schauen, welche Beeinflussung Psyche, aber auch andere Faktoren auf die Beweglichkeit des Darms mitnehmen, auf die Produktion und die Ausschüttung von Verdauungssekreten und dass vielleicht hier eine Ursache vieler dieser Symptome zu finden ist.
Ja, es ist spannend. Es ist ein großes Thema und wir müssen uns mal von verschiedenen Seiten diesem ganzen Verdauungsvorgang jetzt nähern. Lass uns mal direkt bei dieser Beweglichkeit des Darmes bleiben. Lass uns mal damit anfangen. Also viele Organe in unserem Körper haben eine feste Position. Der Darm natürlich auch. Also der wandert nicht mal irgendwie in die Schulter und mal ins Knie, sondern natürlich ist der im Bauchraum schon zu Hause. Aber diese Darmschlingen, dieses meterlange Organ, das ist doch viel beweglicher, als wir uns vielleicht vorstellen können. Gib uns mal einen Einblick. Was passiert da im Darm und warum ist körperliche Bewegung im Verdauungsprozess so entscheidend?
Sind mehrere Punkte. Also der erste Punkt, richtig, der Darm sollte sich nicht in den Thoraxraum, also in den Brustraum bewegen, dann müsste wahrscheinlich irgendwie das Zwerchfell gerissen sein oder ähnliches. Und grundsätzlich ist es so, dass der Darm aufgehängt ist an den sogenannten Mesenterien, also dem Versorgungssystem im Darm. Es ist aufgehängt, ja, aber Bewegung kann trotzdem stattfinden. Und der zweite Teil, den du eben angesprochen hast, nämlich die Frage, warum ist Bewegung wichtig? Ja, auch bei Verdauungsproblemen ist die körperliche Bewegung, die aktive Bewegung meiner Skelettmuskulatur wichtig. Aber worauf wir ja eigentlich hinaus wollen, ist, dass der Darm sich selbst auch bewegt, weil auch dieser hat eine Muskelschicht. Und diese Beweglichkeit besteht nicht darin, dass er sich von links unten nach rechts oben bewegt, sondern in sich bewegt. Und es ist eine andere Form der Muskulatur. Es ist auch Muskulatur, aber es ist eine andere Form der Muskulatur. Das ist glatte Muskulatur, die nicht aktiv angesteuert werden kann, so wie ich meinen Bizeps gerne einmal bewegen möchte, sondern sie bewegt sich in einer peristaltischen, in einer schwingenden Bewegung. Das ist das, was man durchaus, wenn man mal bei Partner oder Partnerin mal das Ohr auf den Bauchraum legt, an Bewegung vielleicht auch hören kann, weil sich da etwas durchbewegt. Und diese Form der Bewegung ist natürlich entscheidend, weil diese peristaltische Bewegung geht in eine Richtung im besten Falle und die geht von Mund bis Anus. Das ist natürlich immer die Zielrichtung, der Mensch als Zweimünder. Oben geht's rein, hinten geht's wieder raus und die Bewegung ist ab ungefähr so Mitte der Speiseröhre, da fängt es an, nicht mehr aktiv in der Steuerung. Das heißt, bis hier oben Mundraum und das Abschlucken kann ich noch sehr bewusst steuern. Ich kann mich jetzt entscheiden zu schlucken, aber die weitere Bewegung, das, was ich geschluckt habe, funktioniert dann im gesamten Verdauungsprozess und sollte peristaltisch immer weiter nach hinten raus getrieben werden.
Wir versuchen ja hier bei den Health Nerds, Matthias, nicht nur Wissen und Einblicke zu geben, sondern auch konkrete Tipps, wie wir ja unseren Körper unterstützen können, eben optimal und besser zu funktionieren. Du hast schon gesagt, diese Muskelbewegung des Darms können wir nicht aktiv steuern. Das ist etwas, was das Gehirn automatisiert macht, genau wie den Herzschlag beispielsweise. Dennoch, gibt es etwas, was wir tun können, um diese Beweglichkeit zu fördern, um sie beizubehalten? Was können wir konkret machen, um unseren Darm bei seiner Aufgabe zu unterstützen?
Naja, durchaus. Also, weil man muss hier aber sicherlich unterscheiden. Es gibt Menschen, die uns jetzt zuhören, die bei den Symptomen Verdauungsproblemen aufhorchen und sagen, okay, um was geht es? Es geht um Verstopfung, es geht um Durchfall. Und beides könnte ja neben einer Fehlbesiedlung beispielsweise auch bedingt sein durch eine veränderte Beweglichkeit im Darm. Das heißt, Verstopfung spricht eher dafür, dass die Darmperistaltik etwas verlangsamt ist, dementsprechend nicht so gut die Bewegung stattfindet. Im Gegensatz zum Durchfall, wir eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, was bedeutet, das sehen wir ja dann auch in der Toilette beispielsweise, dass der Flüssigkeitsgehalt sehr hoch ist. Das heißt, im Dickdarm hat nicht viel Wasserresorption stattgefunden und dementsprechend eine schnelle Beweglichkeit im Darm. Und ja, sie ist bewusst nicht steuerbar. Ich muss ein bisschen ausholen, aber sie ist bewusst nicht steuerbar, aber beeinflussbar. So, das bedeutet, man kann für sich selbst natürlich zum Beispiel auch erkennen, neige ich dazu, in stressigen Situationen eher mit Verstopfung oder Durchfall zu reagieren? Und kann ich versuchen, hier Einfluss drauf zu nehmen? Beim Verstopfungstyp beispielsweise sich Ruhepausen zu gönnen. Und wie du schon gesagt hast, das ist vom vegetativen Nervensystem angesteuerte parasympathische Aktivität und die möchte ich mit fördern. Und da könnte man beispielsweise sehr gut entspannende Atemtechniken mit einbauen, um die Beweglichkeit mit zu unterstützen. Und wenn man dazu neigt, eher zu schnell unterwegs zu sein, dann würde ich den Fokus eher auf das Essen legen. Ja, das heißt, da würde ich eher darauf schauen, zum Beispiel sich Zeit zu nehmen zum Essen. Das sagt man immer wieder, aber das bewusste und achtsame Essen spielt eine ganz entscheidende Rolle. Funktioniert bei Verstopfung durchaus auch. Aber ausreichend zu kauen beispielsweise, nicht zu schlingen, sind ganz wichtige Faktoren, um den Darm in der Beweglichkeit grundsätzlich auch im Vorfeld schon darauf vorzubereiten. Ein längerer mechanischer Prozess im Mundraum verändert auch die Sekretion von Enzymen, von Verdauungssäften im Verdauungstrakt. Das bereitet den Darm mehr darauf vor. Jetzt stellt man sich halt vor, wenn man eher dazu neigt, ein Passagier sehr schnell unterwegs zu sein, also eher Richtung Durchfall und dann noch schnell oben drauf ist, dann wird es unter Umständen schwierig, Nährstoffe überhaupt noch ausreichend aufnehmen zu können.
Lass uns einen ganz kurzen Exkurs an dieser Stelle machen, weil das eine Frage ist, die ich dir schon immer mal stellen wollte. Also kauen habe ich verstanden. Im Mund wird schon quasi die Nahrung natürlich verkleinert, auch schon mit Speichel umspült und aufbereitet. Aber es gibt eben auch durch diese Kaubewegung den Impuls vom Gehirn in den Verdauungstrakt. Achtung, da kommt gleich was runter, macht schon mal die Säfte bereit. Ganz vereinfacht gesagt. Ja. So, und jetzt meine Frage in diesem Zusammenhang. Das heißt ja, wenn ich Kaugummi kaue beispielsweise, kriegt mein Verdauungstrakt genau diesen Impuls. Achtung, da kommt gleich was. Mach schon mal die Säfte klar. Bereite dich vor. und dann kommt aber gar nichts. Also auf Dauer, ist das gesund oder was passiert mit den Verdauungssäften? Können die Organe auch Schaden nehmen, wenn da plötzlich Magensäure ist, wenn da Enzyme sind und so weiter? Ist das ein Problem?
Ist ein sehr schöner Gedankengang. Also dass Kaugummi-Kauen nicht der physiologische Prozess grundsätzlich ist, sollte allen relativ klar sein. Also dass man vielleicht mal auf etwas drauf rumkaut, ja vielleicht, aber die Frage ist ja, welchen Nutzen hat es? Jetzt müssen wir mal uns alle Nutzen zusammen anschauen, warum kauen Menschen Kaugummi? Der eine Punkt ist, ich möchte eigentlich was essen, ich stecke mir einfach irgendetwas rein. Der nächste Punkt könnte eher eine Geruchskomponente sein. Gib mir mal ein Kaugummi, weil ich rieche gerade schlecht aus dem Mund beispielsweise. Oder Stresskompensation. Also schau dir Menschen an, die Kaugummi kauen und wie sie Kaugummi kauen. Wie ist da letztendlich der Ablauf dabei? Wenn ich jetzt der Logik folge, die du gerade gesagt hast, dann ist es durchaus so, ja klar, durch den Kauprozess werde ich natürlich mehr Speichelproduktion im Mundraum haben. Das ist ja ein Thema, das könnte auch noch etwas sein, ein Thema in Richtung Mundtrockenheit, dass man versucht, durch das Kaugummi-Kauen mehr Speichel zu produzieren. Das ist aber jetzt nicht im Übermaß so. Und dann passiert ja auch Folgendes, im Nachgang kommt ja nicht so viel unten an. Und mit unten meine ich durch die Speiseröhre in den Magen, in den Dünndarm. Das heißt, es ist nicht so, dass das einzelne Kaugummi sofort dazu führt, dass literweise Verdauungssekrete produziert werden, sondern natürlich schon auch über Rezeptoren im Mundraum beginnt und leichte Nährstoffaufnahme im Mundraum schon signalisiert wird, okay, was wird jetzt tendenziell irgendwo da unten weiter gebraucht werden? Also wenn es fettig ist und dementsprechend auch schon registriert werden kann, werden mehr Lipasen oder auch mehr Galle eben mit produziert. Aber die Hauptmenge kommt eigentlich erst, wenn dann der Speisebrei auch wirklich dann im weiteren Verlauf im Darm auch erst dort ankommt und dann wird es ausgeschüttet. Und jetzt hast du einen ganz schönen Punkt noch gesagt, da würde ich gerne noch drauf eingehen, nämlich die Frage, schadet das nicht den Organen? Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme und schadet es jetzt nicht dem Darm oder da, wo es ausgeschüttet wird oder der Bauchspeicheldrüse selbst? Ist eine berechtigte Frage, weil wir müssen uns immer im Klaren darüber sein, dass der Darm auch ein Tor zur Außenwelt ist, nur dass dieses Rohr nach innen gestülpt ist. Diesen Zusammenhang muss man sich immer wieder klar machen. Das heißt, im Darm sind wir noch nicht im Körper. Und die Enzyme, die in der Bauchspeicheldrüse produziert werden, werden natürlich über Kanäle abgeleitet, sind auch noch nicht sofort aktiv. Aber in der normalen Bewegung, und da schließt sich der Kreis zu dem Anfangsthema eben, geht es Richtung Dickdarm und dann Enddarm hinten raus. Und dann haben die Enzyme gearbeitet und waren dann auch mal aktiv und haben Nährstoffe aufgespalten. Und sie schaden erstmal noch nicht. Aber wenn wir Veränderungen in dem, und es gibt ja nicht nur Verdauungssekrete, sondern es gibt natürlich auch Schutzsekrete, den Magenschleim beispielsweise. Es gibt Darmschleim, der produziert wird. Und der soll auch nicht im Übermaß produziert werden. Aber worum geht es? Die jeweilige Struktur auch zu schützen vor dem, was die eigentlichen Zellen des Gewebes oder des Organs auch ausschütten, zu schützen. Und wenn das nicht funktioniert oder Sekrete dort sind, wo sie nicht hingehören, dann sorgt es häufig für Probleme. Ein schönes Beispiel ist das Thema Sodbrennen. Da haben wir eben genau nicht die peristaltische Bewegung Richtung Enddarm, sondern es geht plötzlich wieder nach oben.
Der Reflux.
Der Reflux mit eventuell in der Kombination. Also zumindest geht über den Magensphinkter nach oben etwas raus. Bei der einen oder anderen Person gibt es dann eben auch das brennende Gefühl bis hin zu, mir steigt hier irgendwas Saures in den Mundraum rein. Und das ist ein schön umfassendes Beispiel. Da haben wir plötzlich Substanzen, die da nicht hingehören. Das ist Magensäure, aber das ist viel häufiger auch noch Galle und Gallensäuren. Und ein verändertes pH-Wertgeflecht, was in den Magen nicht gehört, möchte der Magen auch nicht haben. Also macht er weiter diese Retroperistaltik und schiebt es weiter nach oben. Und das ist unser erster Gedanke. Es ist zu viel an Säure, aber es ist tendenziell auch zu wenig Schutz an Magenschleim beispielsweise und im Ursprung vielleicht auch zu wenig produzierte Säure im Vorfeld. Mit dem Hintergedanken, dass die Sekrete nicht gut produziert werden, gerade unter Stress. Deswegen sehen wir Symptome rund um Sodbrennen, Gastritis und ähnliches. Ganz häufig bei Menschen mit einer chronischen Stressbelastung, dann funktioniert der Verdauungstrakt häufig nicht gut.
Okay, also interessant. Das heißt, lass uns mal direkt noch bei Verdauungssekreten, Enzymen und so weiter bleiben. Gib uns mal noch einen tieferen Einblick, wie die Verdauung funktioniert. Also wir haben schon gelernt von dir, im Mund wird es mechanisch durch die Zähne zerkleinert mit Speichel. Speichel ist im Grunde ja auch ein mit Enzymen durchzogene Flüssigkeit. Ja, also auch da findet schon eine Art Verdauungsprozess statt oder er wird eingeleitet. Dann geht's runter durch die Speiseröhre in den Magen. Und da hast du jetzt schon verschiedene Säfte angesprochen. Also die Galle produziert eine Flüssigkeit, die Bauchspeicheldrüse. Was passiert da alles? Was wird da aufgespalten?
Lass uns in diesem Muster, nämlich dieser mechanischen und nennen wir es vielleicht auch eine physikalische und dann am Ende eine enzymatische Aufteilung eigentlich drin bleiben. Mhm. Das heißt, das Mechanische, das Zerkauen und Zermahlen in unserem Mundraum hat nicht nur den Vorteil, die Strukturen kleiner werden zu lassen, was mir mechanisch nachher helfen wird im Verdauungsprozess, sondern sorgt auch dafür, dass es mit dem Speichel gut vermischt wird. Und wie du sagst, es ist Flüssigkeit, es ist ein Sekret, das unter anderem Enzyme enthält, sehr spannend, nämlich Amylasen, also aufspaltende, kohlenhydrataufspaltende Enzyme im Mundraum. Mhm. Was dafür natürlich auch spricht, dass wir im Laufe der Evolution ganz häufig auch mit langkettigen Kohlenhydraten, Faserstoffen Kontakt hatten, um das überhaupt aufspalten zu können. Also haben wir hier das Zermahlen. Wir haben aber auch andere immunologische Stoffe wie Lysozym und Lactoferrin im Speichel mit drin enthalten. Das vermischt sich. Dann geht es in den Magen, wie du richtig sagst. Da haben wir vor allen Dingen das Thema der Magensäure. Das heißt, hier haben wir den niedrigsten pH-Wert im gesamten Verdauungstrakt zwischen 1 bis 2 liegt der pH-Wert.
Das ist schon sehr sauer. Also
viel sauer geht es halt nicht mehr, weil das ist ja ein, also pH, das ist letztendlich der grafisch dargestellte Logarithmus der Anzahl der Protonen. Der Logarithmus geht nach unten weg, je niedriger er wird. Also wenn er bei 1 steht, sind wir ja schon ganz, ganz unten. Das heißt, saurer kann es nicht mehr werden. Mhm. Und diese Säure ist natürlich auf der einen Seite zersetzend für die Nahrung. Jetzt gibt's hier auch Vorstufen von eiweißaufspaltenden Enzymen. Auch das wird mit vermischt. Es gibt andere Stoffe wie den sogenannten Intrinsic Factor. Daran bindet beispielsweise Vitamin B12. Und hier fängt jetzt wirklich chemische Verdauung und enzymatische Verdauung letztendlich auch mit an. Wir haben chemische Prozesse. Und so wie du jetzt gesagt hast, dann geht das Ganze, wenn das angereichert ist. Der Magen hat so 2 Kurven, also eine kurze Kurve und eine lange Kurve. Und je nachdem, was ich so gegessen habe, verweilt es auch ein bisschen länger im Magen. Dann wird es irgendwann weitergeschoben Richtung Dünndarm. Und im Dünndarm, da kommen dann über die Gallengänge von der Gallenblase, da wo es gespeichert ist, in der Leber wird die Galle produziert, dort ist es gespeichert, werden über Gallengänge in den Dünndarm eingeführt und parallel dazu Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse. Aber das findet erst im Dünndarm, im Zwölffingerdarm statt. Mhm. Und hier habe ich ein weiteres Vermischen des Speisebreis und Weiterbewegen. Und diese enzymatische, chemische oder biochemische Aufspaltung bricht mir die Strukturen auf. Je nachdem, was ich eben gegessen habe. Und durch diese Aufspaltung, und dann kommen nicht nur eiweißspaltende Enzyme mit dazu, sondern eben auch noch mehr Amylasen und Lipasen, also fettaufspaltende Enzyme. Und die helfen mir dabei, den Speisebrei wirklich zu zerkleinern, bis in die Elemente, und nicht Elemente, chemische Elemente, sondern in die Strukturen, die dann auch vom Darm wirklich aufgenommen werden können.
Ja, hochspannend. Also ich glaube, wenn man eine Maschine bauen müsste, die das kann, wir würden wahrscheinlich hart verzweifeln. Das ist schon sehr genial, muss man sagen, was sich die Natur da ausgedacht hat.
Vor allen Dingen ist es genial, wenn wir uns anschauen. Die Maschine wäre wahrscheinlich nicht das Problem zu bauen, weil mechanische Zerkleinerung kriegt man hin und eine gewisse Zusammensetzung kriegt man hin. Aber das Spannende ist ja diese individuelle Einstellbarkeit im physiologischen Prozess. Das heißt, wie viel Magensäure darf es denn sein? Wie viele Verdauungsenzyme müssen es denn sein? Brauchen wir noch ein bisschen mehr? Stimmt der pH-Wert hier im Dünndarm jetzt auch wirklich mit überein? Oder brauchen wir noch mehr Säure von oben? Fehlen uns ein paar Enzyme? Also da haben wir natürlich viele Möglichkeiten der Anpassung, was ja super gut ist. Auf der anderen Seite auch eine gewisse Anfälligkeit. Und das, was wir eben schon gesagt haben, Verdauungsprobleme entstehen genau an diesen Stellen. Ein zu hoher pH-Wert, eine Problematik mit der Bauchspeicheldrüse, dass Enzyme nicht ausreichend produziert werden. Probleme mit der Galle, was insbesondere Frauen häufig betrifft, so in ihren 40er Jahren, dass sich vielleicht auch Gallensteine mehr bilden, die Galle nicht gut abfließen kann. Und Galle ist letztendlich der Emulgator dafür, dass der Speisebrei und das darin enthaltene Fett vermischt werden kann, damit es überhaupt dann aufgespalten werden kann. Mhm. Und habe ich Probleme mit der Gallenproduktion oder mit der Bauchspeicheldrüse und der Enzymproduktion dieser, dann kann ich die Nahrung gar nicht erst aufspalten. Und dann geht das trotzdem weiter durch den Darm durch. Dann freuen sich auch Darmbakterien darüber, dass dann noch super spannende Strukturen ankommen, die man dann fermentieren kann. Aber die Nährstoffe können später im Dünndarm oder auch im Dickdarm so nicht mehr aufgenommen werden. Und dann kommt es hinten wieder raus. Und das ist das, was man durchaus testen kann.
Übers Testen wollen wir auch gleich nochmal reden. Vorher, wie ich vorhin schon sagte, wir wollen ja auch wirklich was lernen, was mitnehmen von dir. Ich weiß, du selber verwendest Verdauungsenzyme. Also kleine Kapseln, die du mit der Mahlzeit einwirfst, also immer eine Kapsel zu den Hauptmahlzeiten. Was kann man noch machen? Welche Stoffe können wir noch supplementieren, um unsere Verdauungssäfte, um diesen Prozess, den du gerade so schön beschrieben hast, zu supporten?
Also ich muss es vielleicht vollständig halber sagen, ich nutze nicht immer Verdauungsenzyme, aber in bestimmten Momenten.
Mhm. Nämlich in welchen Momenten?
Genau, zu denen komme ich. Nämlich sehr häufig dann, wenn ich schon selbst merke, irgendwie Stresslevel wird höher, vielleicht auch schon die ersten Verdauungsbeschwerden mal mit dabei habe, also vielleicht sich mehr aufgebläht fühlen. Oder wenn ich weiß, ich möchte, auch ein häufiges Thema, meinen Eiweißkonsum erhöhen. Ich entscheide mich dafür, einen Eiweißshake zu verwenden. Dann würde ich zum Beispiel Verdauungsenzyme mit dazu nehmen, um den Prozess mit zu unterstützen. Den Körper letztendlich etwas mit zu entlasten. Aber wie du richtig sagst, bei den wenigsten fehlen wirklich Verdauungsenzyme. Im Sinne von, sie können gar nicht mehr produziert werden. Aber bei ganz vielen, und das sind auch ganz viele Testergebnisse, die ich so gesehen habe, sehe ich, dass es deutliche Verdauungsrückstände gibt, die dann häufig einen Rückschluss darauf haben, dass die Bauchspeicheldrüse aktuell gerade nicht ausreichend Enzyme produziert. Mhm. Vielleicht auch ein entzündlicher Prozess gerade damit besteht. Das kann man testen und dann kann es durchaus sinnvoll sein, Verdauungsenzyme einzusetzen. Darüber hinaus, und das ist mein Klassiker, alle, die mit mir auch zu tun haben, kennen den, es ist immer auch mittlerweile schon so fast so ein Running Gag, der Einsatz von Bitterstoffen. Mhm. Es gibt so ein Präparat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nennen darf, das ist so ein Klassiker vom sehr großen Pharmakonzern.
Klosterfrau Melissengeist.
Nee, um Gottes Willen, weil da ist Alkohol mit drin. Ach so. Wie ich weiß, wird da gerne auch der Hausfrauenschnaps genannt, aber nein, das Präparat, was ich meine, ist Iberogast. Und ich habe so einige, die sagen so, Iberogast ist mein Retter, immer dann, wenn man Völlegefühl hat, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt. Und Iberogast hat pflanzliche Stoffe, am Ende sind es Bitterstoffe. Und jetzt kann man natürlich jeder pflanzlichen, also phytotherapeutisch nochmal drauf schauen, welchen positiven Effekt vielleicht auf den Leberstoffwechsel und so weiter das haben kann. Oder, wie wir bei Iberogast wissen, eine Substanz bei einer Lebervorschädigung auch nicht optimal ist. Deswegen gibt es noch so mal diese Advanced-Variante. Das nur mal so am Rande. Aber häufig wird es, das ist wieder so diese symptomatische Behandlung, ich esse erst, beschäftige mich nicht damit, bin ne, so Weihnachtsfeiertage nochmal dran zurückerinnern, bin schon gestresst von der ganzen Familie. Also ich mache ein Bild auf, das war nicht bei mir. Ich bin gestresst von der ganzen Familie, jetzt esse ich noch sehr fettreich und trinke noch obendrauf Alkohol und fühle mich danach irgendwie platt und aufgebläht. Ja Junge, dann nimm doch mal Iberogast. Und bei Iberogast, ich würde eher empfehlen, vorher einzusetzen. Das heißt vor der Mahlzeit. 15, 20 Tropfen, so ein kleines, ein halbes Schnapsglas, also 1 cl, zu nehmen und jetzt Achtung, erst im Mundraum zergehen lassen. Mhm. Ja, es schmeckt bitter. Nicht schnell abschlucken, das macht ja keinen Sinn. Ich möchte ja im Mundraum den Reiz setzen, hier kommt jetzt bitter. Aha. Das zieht ja so ein bisschen durch den Körper durch und das ist eine sehr schöne pflanzliche Komponente. Und das kann ich mit anderen Bitterstoffen und allen anderen Herstellern, wenn es ein gutes Präparat ist, auch gut machen, dass es erstmal zergeht und dann auf den ganzen Körper Einfluss nimmt, nämlich auf die Verdauungssekretproduktion. Das ist ein Klassiker, den man super gut verwenden kann.
Und ich weiß, Matthias, bei dir steht auch auf dem Supplements-Regal Zink. Und auch da hast du mir erzählt, ist ein wichtiger Stoff, gerade wenn es um Verdauung geht.
Ja, klar. Zink ist grundsätzlich für das Thema der normalen Aufspaltung erstmal von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen eine ganz wichtige Komponente. Jetzt wissen wir bei Zink, dass es natürlich als ein wichtiger Faktor oder ein wichtiger Mikronährstoff für das Immunsystem ist, also immunregulierend ist für die Bildung verschiedener Immunzellen. Und wir wissen auch, High Dose, also hohe Dosierung bis zu 60, 65 Milligramm Zink in der Erkältungszeit verkürzt wirklich auch die Erkältungszeit. Das kann man also durchaus mit einsetzen, da gibt es ganz gute Untersuchungen zu. Mhm. Aber für den Verdauungstrakt ist es auch wichtig. Ja, und hier geht es eher um Regulation des pH-Wertes beispielsweise. Natürlich Zink auch mit einem Einfluss auf das Thema Darmschleimhaut Barriere, also Thema Leaky Gut und die Durchlässigkeit im Darm, da hat es durchaus eine wichtige Komponente und wird bei Darmthemen sowieso ganz gerne mit eingesetzt, Zink als Komponente. Aber hier in dem Kontext, gerade bei besserer Aufspaltung von Nährstoffen, Regulation des pH-Wertes, kann man Zink sehr gut mit einsetzen. Und ja, stimmt, das ist durchaus bei mir regelmäßig auch mit dabei.
Kennst du jemanden in deinem Umfeld, bei deinen Patienten, in deinem Freundeskreis, in deiner eigenen Familie, wo du sagen würdest, die Verdauung funktioniert perfekt, das ist super. Da gibt's keine Probleme.
Jetzt muss ich stelle mir das gerade so voyeuristisch fast schon vor. Ich darf mal kurz gucken, ob alle sind auch.
Kann ich mal kurz die Toilette checken?
Ja, durchaus. Gibt es Menschen, die mir erstmal subjektiv berichten, okay, das geht wunderbar. Ich habe, jetzt kann ich das sagen, weil wir gestern noch dazu gesprochen hatten, wir nehmen ja immer ein bisschen zeitversetzt auf, aber gestern mit einer Patientin zugesprochen, die gerne auch den Podcast hört, die eine sehr interessante Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen rund um Verdauung, also von sehr vielen Symptomen deutlich sehr stark reduzieren können. Das ist so ein Beispiel, was mir gerade aus der Praxis sehr präsent ist, weil es jetzt gerade gestern war. Aber natürlich, wenn man im Detail nachschaut, und das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt, wir sind keine Maschine und wir haben keine Maschine gebaut. Das heißt, gewisse Veränderungen, tagesformabhängige Veränderungen, die sind völlig in Ordnung. Und wenn Patienten oder Menschen in meinem Umfeld oder ich bei mir selbst noch erkenne, da habe ich dies und jenes gegessen und ich merke, das hat einen Einfluss darauf. Also man merkt irgendwie, mehr Faserstoffe gegessen, Volumen verändert sich, weniger Flüssigkeitszufuhr, weniger Faserstoffe, mehr Zucker konsumiert. Natürlich verändert das etwas, aber dieses Thema der Symptome rundherum ist halt nicht nur unter Umständen ernährungsbedingt. Was ich damit meine ist, natürlich sind, und da würde ich einfach anhalten, für viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch drauf zu schauen, was beeinflusst das. Es ist nicht nur das, was man als Nahrung oben reinschmeißt, sondern die Gegebenheiten, die unter anderem mit der emotionalen Belastung und emotionalen oder psychischem Stress durchaus eine wichtige Rolle spielen oder Bewegungsmangel als eine ganz wichtige Komponente mit dazugehören. Also gerade so das Thema der Unregelmäßigkeit, was ich auch so als Symptom Verdauungsproblem bezeichnen würde, unregelmäßig auf Toilette gehen. Normal ist einmal pro Tag und normal ist zu einer regelmäßigen Zeit an dem Tag. So. Alle, die davon abweichen, könnte man schon sagen, okay, nicht so ganz optimal. Natürlich kann es auch mal sein, dass man nochmal und nochmal auf Toilette geht. Über dreimal definitionsgemäß wäre es schon auffällig. Und bis zu alle drei Tage einmal wäre offiziell laut Definition auch noch normal. Aber diese Regelmäßigkeit ist eine auch ein ganz, ist auch ein Symptom. Und wenn jemand sagt, jeden Tag um 9 Uhr, da muss ich auf Toilette und das funktioniert wie ein Uhrwerk, dann spricht das sehr dafür, dass der Darm auch in einem Biorhythmus ist und Stresssystem gut funktioniert. Übrigens als Tipp, was sehr gut regulierend dafür hilft, ist auch körperliche Aktivität, nämlich morgens direkt. Weil das, wie wir wissen, setzt den Biorhythmus und dann kann die Verdauung da durchaus gut einsetzen, wenn man das bisher nicht hat.
Spannend. Worauf ich auch hinaus wollte, also wenn wir mal in die Tierwelt schauen und ich meine bei Artgerecht, ihr habt immer den evolutionären Blick und am Ende jetzt mal von kulturellen, politischen oder Intelligenzquotienten abgesehen, auch wir Menschen sind eine Art Tier, ja eine Spezies, die genauso funktioniert wie andere Säugetiere. Aus der Beobachtung würde ich sagen, bei den meisten Wildtieren ist das Thema Verdauung überhaupt kein Thema. Also das funktioniert einfach. Ein Hase, ein Wildschwein, von mir aus noch eine Kuh auf dem Feld, das funktioniert, wie es funktionieren soll. Bei Haustieren sieht es schon ein bisschen anders aus, auch wenn ich unseren Hund zum Beispiel mir angucke, sehr abhängig davon, was der frisst, kriegt er doch mal was vom Tisch, mal ein Stück Brot, isst er mal ein kleines Würstchen oder ist er wirklich nur sein Hundefutter? Das macht einen großen Unterschied, wie die Verdauung am Ende aussieht, auch wie oft der am Tag sein großes Geschäft machen muss. Bei Katzen wird es ähnlich sein. Also worauf ich hinaus will, wir Menschen haben offenbar aufgrund unserer Lebensweise auch hier den Pfad sagen wir mal, genetisch geplanten verlassen und leben und ernähren uns eben nicht mehr so optimal oder so, wie es unser Körper eigentlich, unsere Maschine Körper eigentlich braucht.
Na, sag es so, wie es ist. Jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus wolltest, aber sag es so, wie es ist. Die Ernährung ist nicht artgerecht.
Ja.
Und das ist ja, also das ist ja der Hintergedanke dabei. Sie passt nicht zu dem, für was wir eigentlich und der Verdauungstrakt vorgesehen ist. Mhm. Ich habe jetzt natürlich eben gerade gesagt, mal eine Veränderung ist ganz klar. Aber wenn man, wie du sagst, zum Beispiel sich wild lebende Tiere anschaut, dann ist es ja bei denen auch nicht so eine bewusste Entscheidung. Also Bewusstsein sowieso eine Frage, aber keine Entscheidung im Sinne von, ach, heute esse ich mal irgendetwas anderes. Und unsere Haustiere sind vermenschlichte Tiere, die die gleichen Erkrankungen kriegen. Und die Gemeinsamkeit findet sich im Lebensstil. Außerhalb des tierischen Biorhythmus, zu lange Lichteinfluss, komische Schlafenszeiten, unter Umständen zu wenig Bewegung.
Zu viel Fernsehen.
Zu viel Fernsehen, ja. Falsche Ernährung, falsche Lebensmittelauswahl. Ne, wenn auch der Versuch ist, irgendwie Tiere, die eigentlich fleischfressend sind, eher vegan zu ernähren oder ähnliches. Und auch hier geht es nicht um Veganismus grundsätzlich, aber das Prinzip über die Ernährung und den Lebensstil beeinflussen wir natürlich auch diesen Verdauungsprozess und die Verdauungsprobleme, die daraus entstehen. Ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, ob nicht Wildtiere durchaus auch Verdauungsprobleme haben, weil es auch die keine Maschinen sind und es hier Veränderungen gibt.
Die werden auch mal was Falsches essen oder was Verdorbenes oder so.
Ich gucke mir gerne ja die Bücher an, die meine Tochter so hat, wo sehr viele irgendwie, es gibt ja sehr viele, die sich rund um Fäkalien und also dieser Klassiker, dem Maulwurf, dem da mal was auf den Kopf gemacht wurde, und wo über die Zusammensetzung unterschiedlicher Stuhlformen bei unterschiedlichen Tieren geschaut wird, die sind ja schon relativ ähnlich. Und jetzt, wie sieht's bei Menschen aus? Ja, da ist der eine Mensch, der mir sagt, naja, mal ist es wohl geformt, mal ist es eher breich, dann ist es eher zu dünn, dann habe ich eher Verstopfung, dann ist es eher knödelig. Da passt die Einstufung nicht so gut. Und da sehen wir, es ist natürlich tendenziell als Ursache eher im Lebensstil zu finden, was sich bei ganz vielen eben zeigt, weil mit der Umstellung funktioniert es bei vielen deutlich besser.
Matthias, abschließend, lass uns auch nochmal schauen auf das Thema Testen beziehungsweise typische Signale, dass ich merke, stimmt was nicht. Also du hast gerade schon genannt die Frequenz, wie oft wir im Grunde auf die Toilette gehen sollten, ab wann es vielleicht zu selten oder zu viel ist. Du hast auch natürlich Symptome genannt, Sodbrennen, Völlegefühl, Verstopfung, Durchfälle, auch sagen wir mal eine Unregelmäßigkeit, heute so, morgen so. Das sind alles Anzeichen, dass im Verdauungstrakt, im System irgendetwas nicht so optimal läuft, wie es laufen sollte. Wenn ich aber das Gefühl habe, es geht über das, sagen wir mal, normale Hoch und Runter hin und her hinaus und ich habe irgendwie das Gefühl, meine Beschwerden sind wirklich stärker, größer. Was kann ich denn testen lassen und wo mache ich das? Gehe ich zu meinem Hausarzt oder gehe ich zu einem Experten?
Was nicht bedeutet, dass der Hausarzt kein Experte wäre.
Natürlich nicht, gehe ich zu einem Allgemeinmediziner oder gibt es da vielleicht auch Experten für?
Genau, also natürlich gibt es verschiedene diagnostische Möglichkeiten. Ich will trotzdem nochmal dabei bleiben und den ersten Schritt, bevor man zu viel vor sich hin testet, ne? Also man kann alle möglichen Sachen testen, ich gehe jetzt gerne auch gleich noch drauf ein, aber dieses subjektive Empfinden, so wie du es gerade sagst, dieses Abprüfen, ich will es nicht unbedingt ein Symptomtagebuch nennen, aber schon, dass man auf ein paar Elemente drauf schaut. Wir haben immer wieder auch dieses Thema Darm, so einen Darmfragebogen, den gibt es auch beispielsweise im Artgerecht-Kosmos ganz gut. Kriegen wir vielleicht auch nochmal hin, nochmal mit zu verlinken, wo man selbst nochmal abprüfen kann von den Symptomen und Beschwerden. Das ist ein standardisierter Fragebogen. Dann gibt es die Möglichkeit ich gehe immer wieder gerne drauf ein, die sogenannte Bristol Stool Scale, also die ist in Bristol entwickelt worden, eine Skala zum Stuhl und der Konsistenz, wo man das vielleicht mal mit dokumentieren könnte. Und dann eben nochmal Verdauungsprobleme, je nachdem, jede Person kann das für sich auch nochmal mit einschätzen, auch mit zu dokumentieren. Völlegefühl, aufgebläht, Sodbrennen, eher im Oberbauch, eher im Unterbauch, in einer bestimmten Region, wo immer wieder etwas mit auftritt. Verstopfung, Durchfälle, unregelmäßiger Stuhlgang und Stuhlkonsistenz, Farbe, all das, was sich unter Umständen mit verändert. Sowas würde ich schon empfehlen, im ersten Schritt nochmal auch mit zu dokumentieren. Wenn ich testen möchte, also du hast gesagt, Hausarzt, Allgemeinmediziner heißt nicht, dass er nur allgemein tätig ist, sondern eigentlich ein allgemeines, großes Spektrum abdecken kann. Das kann man durchaus mit dem Hausarzt besprechen. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen würden vielleicht sagen, ja, man kann sowas beispielsweise näher untersuchen. Dann würde wahrscheinlich eher der Weg zum Gastroenterologen führen. Und je nach Beschwerdebild, also bei häufigem Sodbrennen, dass man dann anfängt und sagt, okay, wir machen vielleicht eine Magenspiegelung oder wir machen eine Darmspiegelung. Das sind so häufige Testmethoden, die dann stattfinden. Und ich werde mich einen Teufel tun, um jetzt irgendwie zu sagen, das macht total viel Sinn oder nicht. Aber nochmal, wenn man eine ordentliche Symptombeschreibung hat, kann man vielleicht auf das eine oder andere eben auch zurückschließen. Und ob ich jetzt in das Darmrohr einmal reinschaue, von oben in den Magen und von hinten über den Anus kommt in den Dickdarm, macht es vielleicht auch Sinn, die anderen Organe mit zu berücksichtigen. Also was macht die Bauchspeicheldrüse? Was macht die Galle bzw. die Leber in der Kombination? Haben wir da irgendeine Auffälligkeit, ein Problem? Da kann man auf verschiedene Laborparameter schauen, im Blut beispielsweise Amylase, Lipase zu testen, Bilirubingehalt, gesamt, direkt, indirekt. Man kann auf die Leberwerte schauen, ob da irgendeine Stauung stattfindet. Und ja, man kann auch von oben und unten reinschauen. Ich glaube, dass die Testung mittels Stuhlanalyse wird auch immer oder wird häufig ja auch gesagt, ja, vielleicht auch von ärztlicher Seite, weiß ich gar nicht genau, dass einige sagen würden, braucht man auch gar nicht drauf schauen. Aber ich würde jetzt auch weniger auf das Thema Mikrobiomanalyse und Bakterien eingehen, sondern eher, was haben wir an anderen Parametern noch? Und da sind beispielsweise dieses Thema der Verdauungsrückstände, die schon interessant sind. Verdauungsrückstände heißt, ich kann nachweisen, ob da ein erhöhter Zuckergehalt ist oder ein Stärkegehalt, Eiweiß, Fettgehalt. Was bedeutet, wenn es hinten unverdaut rauskommt, ist es auch nicht in den Körper reingekommen. Und wenn gerade das, was man häufig sieht, Fett vermehrt im Stuhl zu finden ist, das ist ein Symptom, was man aber selbst auch schon mal beobachten kann, nämlich immer dann, wenn der Stuhl oben auf dem Wasser noch schwimmt, ist die Dichte niedriger als die des Wassers und dementsprechend sinkt es nicht nach unten ab. Heißt, da ist viel Fett enthalten, kann man auch so rumtesten. Man kann es aber auch schwarz auf weiß über eine Stuhlanalyse herausfinden. Dann auch im Nachgang herausfinden, okay, ist es hier mehr die Bauchspeicheldrüse oder ein anderes Problem, was wir als Ursache eher dahingehend finden können. Da gibt es Testmöglichkeiten. Und die Kritik der Momentaufnahme bei einer Stuhlanalyse, die ist berechtigt, weil die natürlich abänderbar ist, je nachdem auch wieder, was ich gegessen habe. Und wenn das vielfältig ist oder mal sehr Junkfood-lastig und dann wieder sehr, ich nenne es jetzt mal artgerecht oder sehr gemüselastig oder wie auch immer, dann würde ich da auch gewisse Schwankungen sehen. Aber dann kann man so einen Test auch zweimal wiederholen. Der kostet, glaube ich, 19,50 €, diese Verdauungsrückstände zu testen. Aber nur, dass man mal weiß, auch in welche Richtung kann man denken. Bei sich selbst aber erst anfangen, würde ich schon als Hauptfokus drauf setzen.
Verdauungsprobleme. Neben dem Darmmikrobiom, welche Kriterien, welche Themen beeinflussen unsere Verdauung noch? Darüber haben wir heute hier sehr intensiv gesprochen. Matthias Baum, ich sage herzlichen Dank, dass wir deinen Wissensschatz wieder anzapfen durften. Und ich bin sicher, es gibt viele, viele Fragen bei uns in der Health Nerds Community. Her damit. Schickt uns eine E-Mail an podcast@artgerecht.com oder schreibt uns ganz einfach per Instagram Direct Message oder bei Facebook. Wir freuen uns auf eure Fragen, eure Nachrichten, gerne auch sehr konkret zu euch selbst. Vielleicht habt ihr ein Thema, über das ihr mal sprechen wollt. Und heute in einer Woche in der Sprechstunde gibt Matthias Antwort auf eure Fragen. Dankeschön fürs Reinschalten. Bleibt uns gewogen, Leute. Bis nächsten Donnerstag. Eine gute Woche.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.